www.altides-interview.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Altides Interview, der Podcast für Entscheider aus der professionellen Finanzszene. Mein Name ist Christian Salo. In einer unserer letzten Episoden mit der GLS Investments sprach Fabian Bauer über aktuelle regulatorische Entwicklungen und deren Bedeutung für Anlegerinnen. Sein Fazit: für die GLS Investments bleibt vieles beim Alten, trotz komplexer Rahmenbedingungen. Heute geht es um die praktische Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes der GLS Investments. Dafür spreche ich mit Simon Hauser. Er ist Senior Nachhaltigkeitsanalyst. Herzlich willkommen, Herr Hauser. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Herr Hauser, die GLS Bank steht seit über 50 Jahren für werteorientiertes Banking. Eine zentrale Rolle spielen dabei Ihre Anlage- und Finanzierungsgrundsätze. Was genau regeln diese Grundsätze und wie wirken sie sich auf Ihre täglichen Entscheidungen aus?
Ja, in unseren Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen definieren wir, wohin wir Kredite vergeben und in welche Wertpapiere wir investieren oder eben auch nicht. Wir unterscheiden dabei prinzipiell zwischen Ausschluss- und Positivkriterien. Also wenn zum Beispiel ein Emittent eines Wertpapiers ein Ausschlusskriterium verletzt, können und wollen wir dann nicht investieren. Ich nehme mal ein paar Beispiele, Klassiker wie Förderung von Kohle, Öl, Gas und Uran, aber auch die Produktion von Waffen oder die Produktion von Fleisch aus Massentierhaltung. Aber eigentlich spreche ich immer viel lieber über unsere Positivkriterien, denn bei uns müssen alle Investments und Kredite auch ein Positivkriterium erfüllen. Erstmal, was ist ein Positivkriterium? Ein Positivkriterium definiert Geschäftsfelder und Geschäftspraktiken, die unserer Meinung nach Lösungen zu gesellschaftlichen Herausforderungen liefern. Das sind zum Beispiel erneuerbare Energie, auch so ein Klassiker, ökologische Landwirtschaft, aber auch Pflegeheime oder auch nachhaltig hergestellte Produkte für den täglichen Bedarf. Also Dinge, die du und ich jeden Tag brauchen, in nachhaltig. Und ich will das nochmal betonen, uns reicht es nicht, dass wir durch strenge Ausschlüsse die Welt einfach nur nicht schlechter machen. Unser Anspruch ist, durch die Lenkung von Geld in für uns positive Projekte und Unternehmen einen Beitrag zu den Lösungen zu liefern, die wir dann brauchen.
Seit wann gibt es eigentlich diese Grundsätze und was hat Sie dazu bewogen, sie jüngst zu überarbeiten?
Also das erste Dokument, das mir bekannt ist, kleiner Disclaimer, mir persönlich bekannt ist, ist von 2010. Wir machen das ja schon seit ein paar Jahren und den Anlageausschuss, den gibt es seit 2006. Also kurz Kontext, der Anlageausschuss ist das Nachhaltigkeitsgremium, das unabhängige Nachhaltigkeitsgremium, welches bei uns im Anlagebereich über jeden einzelnen Titel entscheidet. Also eben, ob er zum Beispiel ein Positivkriterium erfüllt oder nicht oder ob er ein Ausschlusskriterium reißt oder nicht. Und ich finde, dieser Gap zwischen 2006 und 2010, der beschreibt es ganz gut. Früher, als so sozialökologisches Banking einfach noch so ein Nischenthema war, da hat man sich zusammen an einen Tisch gesetzt, abgewogen und hat eine Entscheidung getroffen. Und ich muss das, glaube ich, niemandem erzählen. Seit 2006 hat sich diese Welt extrem beschleunigt. Wir sprechen nicht mehr von einer Krise nach der anderen, wir sprechen von mehreren Krisen gleichzeitig. Nachhaltigkeit hat Einzug auch in die Regulatorik gehalten. Mein Kollege Fabian hat darüber letztes Mal referiert. Und wir wissen auch einfach mehr als früher. Wir haben viel, viel mehr Daten als früher. Und das alles in diesem Portfolio, das macht Nachhaltigkeitsentscheidungen nicht unbedingt einfacher. Und dem muss natürlich dann auch unsere Entscheidungsgrundlage, die dieses Dokument ist, aber auch Rechnung tragen. Und deswegen dann die Überarbeitung. Wir wollten dabei drei Dinge im Wesentlichen erreichen. Also das eine ist Transparenz. Ist schon immer ein Prinzip der GLS-Bank, der GLS-Gruppe, maximale Transparenz. Und wir reden hier jetzt ganz, ganz offensiv über Umsatzschwellen. Wir haben zum Beispiel eine Umsatzschwelle für den Handel von Tabak. Mal angenommen, ein Bahnunternehmen, also den Fall gibt es auch real, verkauft in unternehmenseigenen Bahnhofskiosks Tabaks und wir hätten eine 0%-Schwelle, müssten wir dieses Bahnunternehmen ausschließen. Ohne Diskussion, ohne Wenn und Aber. Mit so einer 5%-Schwelle haben wir aber dann Spielraum für eine Güterabwägung. Also finden wir den Schienenverkehr ausreichend positiv, damit wir diesen kleinen Anteil an Tabakhandel tolerieren können. Diese Diskussion, die wird dann im Anlageausschuss geführt und dafür ist er auch da. Aber nur weil wir eine 5%-Schwelle haben, heißt das nicht, dass wir automatisch alle Umsätze bis 5% tolerieren. Der Rest vom Unternehmen muss uns dann einfach trotzdem überzeugen. Punkt 2 ist Präzision. Wir beschreiben teilweise sehr, sehr genau, was wir meinen mit den Dingen, die wir da schreiben und liefern sogar Definitionen mit. Das schafft zum einen zusätzliche Transparenz, aber es ist im Wesentlichen auch eine Arbeitserleichterung für Analysten wie mich. Also das ist ein Arbeitsdokument und ich habe das Ding auch wirklich auf dem Desktop liegen und jeden Tag auf. Und ich merke jetzt schon nach einem gut halben Jahr, dass mir das tägliche Arbeit wirklich sehr erleichtert und wir viel, viel früher auch feststellen können, ob zum Beispiel ein Ausschlusskriterium gerissen ist. Und dann sparen wir Zeit und können auch viel, viel effizienter Entscheidungen treffen. Und, das will ich auch nicht verheimlichen, wir wollten auch nochmal strenger werden. Wir haben jetzt zum Beispiel Tierversuch für nichtmedizinische Zwecke mit aufgenommen als Kriterium. Das ist neu in der Form und deshalb wurden dann auch zwei Unternehmen aus dem Anlageuniversum entfernt.
Ja, das ist ja spannend, weil die Welt hat sich ja in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren rasant verändert. Multiple Krisen, politische Unsicherheiten, wirtschaftlicher Druck. Nicht selten entsteht der Eindruck, dass Nachhaltigkeit bei vielen Entscheidungsträgern in den Hintergrund rückt. Stichwort Donald Trump, USA. Gerade in solchen Zeiten weichen Unternehmen oft und gerne auch von ihren Grundsätzen ab, weichen sie auf. Sie hingegen haben ja gerade gesagt, sie verschärfen ihre Kriterien ganz bewusst. Ist das nicht ein unternehmerisches Risiko?
Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Also unsere Kundinnen und Kunden, die kommen zu uns, weil wir eben keine Opportunisten sind. Und vor allem bleiben sie auch deshalb bei uns. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich erzähle, dass nachhaltig ausgerichtete Fonds gerade nicht die einfachsten Zeiten durchleben. Aber unsere Zahlen zeigen allerdings auch, dass wir eine deutlich stabilere Mittelentwicklung haben als Wettbewerber von uns. Und genau dieses Zeichen des Vertrauens in unserer konsequent nachhaltigen Ausrichtung, das ist was, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Und ich habe ja schon beschrieben, diese Ausrichtung erfordert, dass wir das Geld dahin lenken, wo es gebraucht wird, sonst würden wir uns unglaublich machen. Und wir haben diese Kriterien sehr, sehr bewusst so gewählt, dass sie eben diese Antwort liefern von Dingen, die es gerade unserer Meinung nach braucht. Und ja, man kann den Eindruck gewinnen, dass Klimakrise, Biodiversitätskrise, was man alles so hat an Krisen, ja fast vergessen sind. Aber deshalb gehen diese Themen ja nicht weg. Die bleiben. Und da können sich reaktionäre PolitikerInnen oder der Markt, wie es so schön heißt, auch auf den Kopf stellen. Die Themen gehen nicht weg. Und wir können einen Kampf gegen unsere eigenen Lebensgrundlagen auch einfach nicht gewinnen. Und das werden wir auch sehen. Früher oder später immer stärker, auch an den Finanzmärkten.
Ja, wie verhält sich das bei Rüstungsinvestitionen?
Auch da haben wir unsere Position sehr, sehr bewusst und überlegt gewählt. Die aktuelle Debatte darum, dass Rüstung laut manchen Akteuren sozial nachhaltig bewertet werden soll, muss ich, glaube ich, nicht erläutern. Aber unserer Meinung nach führt die Kapitalisierung von Sicherheits- und Verteidigungsindustrie immer in eine unnötige Wachstumsspirale. Also Managerinnen müssen Quartal für Quartal dann stabile Umsatzzahlen liefern. Und für diese Umsatzzahlen brauchen Unternehmen eine gesicherte Nachfrage. Aber wo soll, bis auf den normalen Verschleiß von Rüstungsgütern, diese Nachfrage herkommen in Friedenszeiten? Ja. Also wir wollen, dass so viele Waffen wie nötig, aber nicht so viele wie möglich produziert werden. Und genau deshalb, weil wir an dieser Spirale nicht teilhaben wollen, schließen wir als GLS Investments Investitionen in Waffen weiterhin konsequent aus. Und wir sind uns der Erfordernissen von der veränderten Sicherheitspolitik sehr, sehr bewusst. Aber wir sind der Meinung, das ist die Aufgabe des Staates, hier zu investieren und nicht die Aufgabe von privatem Kapital.
Die Welt verändert sich schnell. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Kriterien aktuell bleiben und nicht von gestern sind? Gibt es einen Mechanismus zur laufenden Überprüfung?
Genau, den gibt es. Wir haben jetzt auf technischer Ebene, wenn ich sie so nennen kann, einfach einen jährlichen Überarbeitungszyklus etabliert. Da müssen wir nicht jedes Mal so einen großen Wurf machen, sondern können einzelne Themenfelder fokussieren und kleinere Anpassungen laufen vornehmen. Und ich habe es ja vorhin ein bisschen dargestellt. Das war jetzt ein großer Wurf für uns. Das war mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. jetzt wollen wir mehr Schritte, aber kleinere Schritte dafür machen. Und inhaltlich verfolgen wir natürlich immer den Nachhaltigkeitsdiskurs. Also wir wollen den auch mitbringen, das ist unser Anspruch. Aber ich hoffe, ich konnte schon ein bisschen zeigen, dass wir unsere Haltung und Position sehr, sehr bewusst und sorgfältig wählen und dann auch einbringen. Und wir haben auch selbst festgestellt bei der Bearbeitung unserer Kriterien, dass sich Gegebenheiten super schnell ändern können. Die Ukraine ist ein Beispiel. Wir hatten gerade diskutiert, wie streng wir unser Kohlekriterium anlegen. Und wir hätten auch direkt auf eine 0% Umsatzschwelle für die Energieerzeugung ohne Ausstiegsfrist gehen können. Jetzt haben wir das aber so gewählt, dass wir 5% Umsatzschwelle für Energieerzeugung, wohlgemerkt, nicht für Förderung, mit Ausstiegsfrist bis ins Jahr 2025, also dieses Jahr, gewählt haben. Und es gibt auch eine kleine Story dazu. Wir hatten einen Emittenten gerade aufgenommen, weil wir die Information bekommen haben, dass dieser im dann folgenden Quartal seine Kohlekraftwerke abschalten wird. Und ich erinnere mich noch gut an die Sitzung. Ich habe die Analyse selbst geschrieben und auch vorgestellt und ich habe mit den Worten abgeschlossen, dass mir kein Grund einfallen würde, wie es dazu kommen könnte, dass diese Kohlekraftwerke nicht vom Netz gehen. Ja, und dann hat Russland die Ukraine angegriffen. Ein staatlicher Mehrheitseigner verdonnerte die Emittentin dann mit der dann folgenden Energiekrise, diese Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Und wir haben uns dann eben für diese 5% Umsatztoleranz mit einem Ausstieg bis 2025 dann da niedergeschrieben und dann aber auch beim zuständigen Ministerium Druck gemacht. Also das Ministerium dieses staatlichen Mehrheitseigners. Ich kann vermelden, dass mittlerweile diese Kohlekraftwerke abgeschaltet sind und wir können und wollen jetzt dann in der nächsten Überarbeitung dann auch auf 0% gehen.
In Ihrem Nachhaltigkeitsansatz wollen Sie Investment und Kreditvergabe ja gleichermaßen abdecken. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus und wie gehen Sie damit um?
Ja, ich kann berichten, dass es wirklich gar nicht so trivial ist, gemeinsame Kriterien für Kredit- und Anlagebereich festzulegen. Kredite und Investitionen funktionieren dann doch sehr unterschiedlich. Also Kredite sind zum Beispiel oft für die Bank einfacher zu handhaben, weil der Kreditnehmer, die Kreditnehmerin will was von der Bank und dann kann man Informationen, die man braucht, auch einfach einfordern. Und im Bereich der Investments ist man dann manchmal einen Ticken weiter weg. Und trotzdem haben wir das geschafft, dass wir uns auf gemeinsame Kriterien einigen konnten. Und die meisten Banken haben getrennte Kriterien. Die schaffen es nicht. Aber uns war das auch einfach ein Anliegen, auch im Punkte der inhaltlichen Glaubwürdigkeit, dass wir dadurch alle unsere Geschäftsbereiche als gemeinschaftliche Bank da stringent sind. Und generell ist das immer so die Frage. Also wie streng wollen wir ein Kriterium anlegen? Wo nehmen wir uns aber dann zu viel Spielraum für diese Einzelfallentscheidung, die wir im Ausschuss treffen? Und im Ausschuss können wir immer strenger als die Kriterien sein, aber gleichzeitig müssen die Kriterien natürlich auch so angelegt sein, dass sie glaubhaft sind, dass sie Kundinnen und Kunden glaubhaft unseren Anspruch vermitteln.
Herr Hauser, Sie haben uns eindrucksvoll gezeigt, wie tiefgreifend und reflektiert Ihr Haus mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Das war Simon Hauser, der Nachhaltigkeitsanalyst der GLS Investments.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de